So, liebe Freundinnen und Freunde, heute Abend haben wir den letzten Schiur unseres Kurses Kaschrut für Fortgeschrittene. Diesmal ist ein philosophischer Schiur. Das heißt, wir haben verschiedene sachliche Schiurim gehabt. Wir haben auch einige Schuwot angeschaut, einige sehr konkrete Regeln. Diesmal möchte ich ein bisschen philosophieren, sowie auch und ein bisschen das Thema Laborfleisch ansprechen. Ich werde es nicht ausführlich ansprechen. Warum? Weil das so ein schönes Thema ist, dass das wenigstens einen Schiur für sich braucht, möglicherweise fünf Schiurim. Also man kann echt jeden Aspekt, jede halachische Frage, die bei Laborfleisch im Spiel kommt, separat vertieft anschauen. Oder wir können sie zusammenfassen, ein Schiur für sich. Aber jetzt geht es mir nur eigentlich, weil es gibt einen Überlapp mit philosophischen Aspekten. Und da muss man die folgende Frage stellen. Also das ist eigentlich die Frage, die uns heute bewegt. Wozu halten wir Koscher? Natürlich, die Tora sagt, man soll Koscher essen. Aber wir möchten das verstehen. Also, wozu essen wir Koscher? Wenn wir im 19. Jahrhundert schauen, was für Gründe angegeben werden, also nicht zwingend von, das sind jetzt nicht klassische Kommentatoren, aber im 19. Jahrhundert hört man häufig, Koscher ist gesund. Das hat man im 19. Jahrhundert zwar nicht erfunden, sondern es ist etwas, das aus dem Mittelalter kommt. Aber dennoch im 19. Jahrhundert, wo man versucht, ein sehr rationalistisches Judentum darzustellen, es gibt ja diese Kultur, die im 18. Jahrhundert anfängt, der sogenannte Religion des Vernunfts. Das haben manche Christen so erfunden. Und dann kommen solche Denker wie Mendelssohn und versuchen, das Judentum so darzustellen. Und im 19. Jahrhundert ist das richtig im Schwung. Also, wenn man so rationelle Erklärungen für die jüdische Eigenartigkeiten präsentieren kann, dann gefällt es den Leuten im 19. Jahrhundert. Es stimmt aber nicht. Ja? Also, man kann sehr cholesterinreiches, koschere Essen finden. Man kann auch, es gibt, ich bin überzeugt, dass es sehr, das ist, wie heißt das, fettarme, tolle Schweinebraten gibt, die da auf dem Markt zu finden sind. Wenn ich an diese Bücher von meiner Kindheit denke, Asterix und Obelix, dann wundere ich mich ja zwar, wäre es koscher, dann hätte ich gerne so ein Stück Wild, also ein
Ein
normales Schwein,
Wildschwein.
sagt mir nichts, aber ein Stück Wildschwein, so das bratet, das wäre so mal interessant. Und tatsächlich sagt die Gemara bezüglich der Koschergesetzen, Al-Tomar Efshi, sag nicht, ich esse Koscher und ich bleibe fern von Nicht-Koscherem, weil es mich verekelt irgendwie, weil ich es nicht schmackhaft finde. Sondern Efshi ve Efshi, eigentlich möchte ich schon gerne, sieht sehr, sehr toll aus. Aber was kann ich tun, dass der liebe Gott uns befohlen hat, es nicht zu tun? Das heißt, im Grunde genommen, ja, ist es nicht eine Geschmackssache und es ist auch nicht überzeugend eine
Ich weiß
Gesundheitssache. Ich
nicht.
möchte hier,
Nein, ich lasse es
das ist ein
nicht.
technisches Problem hier. Ja. Geht es? Okay. Wenn man im Sefer HaChinuch zum Beispiel schaut, was für, oder man schaut in manche Rishonim, es gibt Rishonim, die zwar nicht sagen, dass der Grund für die Kaschrut die Gesundheit ist, aber sie betonen schon, dass es manchmal Gesundheitsvorteile gibt. Und das stimmt schon. Das heißt, es gibt gewisse Aspekten eigentlich der Kaschrut, die sehr gut Hand in Hand gehen mit Aspekten der Gesundheit. Das ist bekannt, dass das Schwein zum Beispiel häufig von Trichinose betroffen ist. und deshalb Schweinefleisch besonders gut durchgegärt werden muss. Das sind alles Argumente, die aber nicht die Gründe für die Mitzvot sein können. Was es schon sein kann, ist, was wir auch im Zohar finden, den Begriff Istakel Beoraita Uvara Alma. Oder in einer anderen Version Istakel Beoraita Uvara Kada. Der liebe Gott hat die Tora zuerst formuliert und dann schaute er in der Tora und hat damit mit diesem Blueprint, mit diesen Plänen die Welt erschaffen. Das heißt, die Gesundheit ist sicher nicht der Grund für die Kaschrut, aber es scheint, die Kaschrut ist irgendwie sehr geeignet für unser Leben. Das ist jetzt ganz wichtig, weil manchmal, ich bin letztens sehr häufig unterwegs, manchmal bin ich irgendwo, wo es nicht leicht ist, um koscheres Essen zu finden. Und ich kann mir wohl vorstellen, Menschen sind unter verschiedenen Umständen in Orten, wo es nicht immer leicht ist, koscher zu essen. Und man kann sich fragen, ja, nicht nur wozu, das ist die große Frage, die wir uns jetzt stellen, sondern, wie heißt das, ja, können wir, ist es überhaupt geeignet für uns? Und die Antwort ist ja, es ist geeignet. Es kann, man kann koscher halten und man kann damit leben und man lebt gut damit. Und das heißt, es vereinbart sich leicht mit dem menschlichen Leben. Allerdings haben wir noch immer keinen Grund, weshalb wir koscher halten. Wie die Gemara gesagt hat, der liebe Gott hat es befohlen. Wir haben eine ähnliche Auseinandersetzung bezüglich Tkiat Shofar. Die Gemara in Traktat Rosh Hashanah stellt die Frage, weshalb wir Shofar blasen. Und es gibt da verschiedene Erklärungen, aber eine ist ganz wichtig zu erwähnen. Nämlich Rachmana Amar Tiku. Der liebe Gott hat gesagt, bläst Shofar. Im Grund, das ist jetzt eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Punkt. Jeweils, wenn wir das tun, was wir jetzt tun, nämlich uns mit der Philosophie der Mitzvot auseinandersetzen, dann müssen wir daran denken, dass das immer nur spekulativ ist. Wir spekulieren, was die Gründe der Mitzvot sind. Die Gründe der Mitzvot sind aber nicht ein Teil der Halacha der Mitzvah. Was meine ich damit? Sollte ich jetzt entscheiden, ich weiß ganz genau, was der Grund einer Mitzvah ist, dann kann diese Begründung noch immer keine halachische Änderungen bewirken. Und das ist genau eine große Gefahr, wenn im 19. Jahrhundert manche Leute, die insbesondere das Judentum als sehr rationell, modern, professenschaftlich darstellen wollten, gesagt haben, die Kaschrut ist, weil es gesunder ist, naja, dann muss ich halt nicht auf Kaschrut achten, sondern auf Gesundheit. Und das ist genau, was geschehen ist. Dann haben Menschen gesagt, okay, ich lebe die Gedanken der Kaschrut, ohne die Kaschrut selbst zu leben. Und das ist natürlich eine halachische Gefahr, das können wir nicht akzeptieren. Die Mitzvah ist da, weil der liebe Gott das uns vermittelt hat. Er hat uns verpflichtet und daher sind wir der Kaschrut verpflichtet. Heute werden wir immerhin aber versuchen, besser diese Mitzvah zu verstehen. Wo finden wir die Halachot von Kaschrut? Die Halachot von Kaschrut sind eigentlich in drei eingeteilt, oder ja, in vier. Vier verschiedene Orte im Chumash. Erstens gibt es die zwei Abschnitte Shmini im Buch Vayikra und Re'eh im Buch Devarim, wo eine ganze Liste der erlaubten und nicht erlaubten Lebewesen aufgelistet werden. Dort haben wir die bekannte Regel, dass ein koscheres Säugetier so ein Säugetier ist, das gespaltene Hufen hat und ein Wiederkäuer ist, dass Tiere, die nur ein Merkmal aufzeigen, eben nicht koscher sind, wie das Schwein, das gespaltene Hufen hat, aber kein Wiederkäuer ist, oder ein Kamel, der angeblich ein Wiederkäuer ist, aber jedenfalls die Hufen sind nicht ganz gespalten. Etas Schafan, ja, was der Schafan ist, ist sicher eine interessante Frage, aber wir sagen normalerweise ein Kaninchen, Es gibt Gründe, um ihr ein, ach, wie heißt das schon wieder, das Tier? Es wird bald in Erinnerung kommen. Es gibt ein anderes Tier, das in Israel einheimisch ist, das so sehr das Essen fortan kaut oder so diese Bewegung mit dem Mund macht. Das ist Malegera, aber hat keine gespaltenen Hufen. Also das ist alles in jener Parashot, auch welches Geflügel als nicht koscher gilt und daraus abzuleiten, welches ja als koscher gilt. Die Regel für Lebewesen im Wasser, also Flossen und Schuppen, all das ist in diesen Abschnitten. Was ist nicht in diesen Abschnitten? Viele andere Aspekte der Kaschut. Woher entnehmen wir, dass Gefäße koscher sein müssen? Das kommt nicht vom Abschnitt Schmini. Ich zeige mal hier, ich mache einen Screenshare. So, das hier. So. Ich zeige das mal. Das geht das mal klein. Eine Sekunde. So. Hier haben wir einen Ausschnitt, den 11. Kapitel aus dem Buch, also Leviticus, Vayikra, Vayedaber Hashem el Moshe vel Aaron lemor aleihem. Der liebe Gott sprach zu Moshe und Aaron und sagte, Dabu el Bnei Israel, spricht zu den Kindern Israel lemor und sagt folgendes, Zot achaya asher tochlu mikol habima asher el haaretz. Das sind die Lebewesen, die man essen darf. Ma freset parsa, das heißt, hier kann ich das mit einer deutschen Übersetzung übersetzen. Eine Sekunde. So. Zwar keine jüdische Übersetzung, aber die ist deutsch. Alle Vielhufer und die ganz gespaltene Klauen haben und Wiederkäuen, also das ist hier. Dann haben wir einen anderen Abschnitt, der gar nichts damit zu tun hat. Das ist in Parshat Matot, im Buch Bamidbar. Jetzt werde ich mal, ich mache es so. So, und ich gehe mal früher, das ist leichter. Ja, wir sind im 31. Kapitel. Weil der Bereshe mal Moshe Lemor, der Ewige sprach zu Moshe und sagte: Nekom nikmat ne Israel mit der Midianim. Du sollst Rache nehmen, ja, für die Kinder Israel an den Midianitern. Erst nachher wirst du sterben. Okay? Weil der Bereshe Moshe Laam Lemor, und Moshe spricht dem Volk an und sagt: Echalzu meitchem anashim natzava, also ihr sollt jetzt ein Heereszug zusammenstellen, rüstet unter euch Leute zu einem Heereszug, wie Yual Midian, Latet Nikmat Hashem Midian, dass sie die Rache des Herrn an den Midianitern vollstreckt. Es kamen 1000 pro Stamm, also 12.000 insgesamt, bei Shlachotam Moshe, Elef Lamate, Latzava, und Moshe schickte sie 1000 pro Stamm in das Heer hinein. Dann kann man die Frage stellen, was hat das mit Kashrut zu tun? Eigentlich gar nicht, ja. Die gehen und die führen Krieg und sind erfolgreich, ja. Und die kommen dann zurück und dann hat man Beute. Das ist so hier. Und hier sehen wir ein kleiner Samach, das heißt eine kurze Unterbrechung unter den Geschehnissen nach diesem Krieg, als das hier mit der Beute zurückgekommen ist. Vayomer Elazar HaKohen el Anshei HaTzava HaBaim LaMilchama. Elazar der Kohen sprach zu den Leuten des Heeres, die gekommen sind vom Krieg. Zot Chukat HaTorah, das ist das Gesetz der Torah, Asher Tziva Hashem et Moshe, das der Ewige dem Moshe befohlen hat. Übrigens, ein Punkt, den wir vor einigen Wochen im Chumashio betont haben, vom Ramban, hier nirgends finden wir, dass Gott mit Moshe diesbezüglich gesprochen hat. Das nicht heißt, dass es nicht geschehen ist, sondern die Tora erzählt eben nicht alles. Und hier reicht es, dass die Tora sagt, dass Elazar berichtet, dass Gott mit Moshe gesprochen hat. Und daraus dürfen wir ableiten, dass das einige Zeit zuvor geschehen ist. Und was ist dieses Gesetz? Ach, aber, et ha-Zahav, das Gold, et ha-Kasef und das Silber, et ha-Nechoshet, das Kupfer oder Bronze, et ha-Barzel, das Eisen, et ha-Bdil, et ha-Ofaret, das sind Zinn und
Blei,
danke, ja. Also mit als Metallen, die sechs Metallen, die ja in der Antike bekannt waren. Alles, was ins Feuer kommt. Hier sagt er, was das Feuer aushält. Nee, das ist keine gute Übersetzung. Das in das Feuer hineinkommt, damit meinen wir solche Dinge, die heiß genützt werden, mit trockener Hitze. Also Spieße zum Grillen. Bratpfannen, Backformen, das ist Kole Shriya Vobaesh. Taviru Vaesh sollt ihr in das Feuer hineinbringen, wird daher und dann ist es rein. Ach, aber dennoch, Bemei Nidait Chata, es soll in, hier sagt er ganz gut, mit dem Reinigungswasser entsündigt werden. Das heißt, es muss noch in die Mikwe gehen. Kole Shriya Vobaesh, Taviru Vamaim, was nicht in das Feuer hineinkommt, sollt ihr in Wasser, durchs Wasser gehen lassen. Was heißt das? Also, es gibt verschiedene Auslegungen dieses Verses, die alle ähnlich sind, aber ein bisschen anders. Eine faszinierende Sache, wenn wir zu Parashat Matot kommen, dann können wir uns vertieft mit diesem Pasuk auseinandersetzen. Aber hier ist wichtig für uns, es gibt Dinge, die Asher Yavoh Ba'esh sind. Ich lege das jetzt nach der Standardauffassung aus, nämlich die werden mit trockener Hitze genützt, findet Anwendung mit trockener Hitze. Es wird heiß eingesetzt, aber nicht mit trockener Hitze, da wie über meinem kommt, im siedenden Wasser. Aber so oder so, ach, bemeini dait chata, es muss mit rein, also mit dem Wasser, in der eine Nida sich reinigt, also eine Mikwe muss es kommen. Das ist die Quelle von der Mitzwa, dass man Gefäße in die Mikwe bringen soll. Und das ist auch die Quelle, dass man unterscheidet, dass das Kelim, dass Gefäße koscher sein müssen. Und dass wir dabei unterscheiden zwischen solchen Gefäßen, die trocken eingesetzt wurden, also es werden Dinge gebraten, frittiert, es gibt keine Soße oder sehr wenig Soße. Und die Dinge, die eben nur mit Flüssigkeit genutzt werden, nämlich zum Kochen. Ja? Es gibt eigentlich eine lachische Auseinandersetzung, was mit Anbraten in eine Pfanne mit Öl ist, ob das Yavoh Ba'esh oder Yavoh Ba'maim ist. Die Neigung ist eher, dass es mit Yavoh Ba'esh gleichzustellen ist. Es gibt manche Situationen, wo es mit Tavir Bamaim gleichzustellen ist. Aber hier sehen wir also eine Geschichte, die gar nichts mit Kashrut zu tun hat. Und plötzlich entdecken wir bei den Gesetzen, wie mit Beute umzugehen, finden wir plötzlich eine Weisung für die Kashrut. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Quellen für Kashrut in der Tora. Welche Lebewesen? Die Gefäße. Dann haben wir in der Parasha letzte Woche, sowie auch in Parashat Mishpatim, das muss ein bisschen weitergehen, so hier soll das sein, nachdem das Gott Moshe verspricht, dass er dem Volk einigermaßen verzeiht und dass doch der Bund erneut wird, weil der Bereshem el Moshe und der Ewige sprach zu Moshe, lech, geh, alle Mise, geh hinauf von hier, also bleib jetzt nicht hier beim Berg Sinai, es ist Zeit vorzugehen. Ata, du, ve'ama, sherelita, me'eretz Mitzrayim, du und das Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, ela aretz, eshonishbati, l'Avraham, l'Yitzchak, u'l'Yakov, lemor, zarachet. Nenne zu diesem Land, das ich dem Avraham, Yitzchak und Jakob versprochen habe, deine Nachkommen werde ich sie geben. Das heißt, Gott verspricht hier, dass sie dennoch ins heilige Land hineinziehen. Und dann gibt es verschiedene Bundesaspekte. Dieser Text ist eine Parallele zu einem Text in, das muss im 23. Kapitel sein, ich schaue das mal an, eine Sekunde. Nee, das ist nicht hier. Ich bin jetzt ein Kapitel gerückt. Ja, hier ist es. 34. Kapitel, Entschuldigung. Na, er ewig sprach zu Moschee, Psalm lecha, schnee luchat avenim kereshonim, sollst neue Bundestafel hauen, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשון שבאת, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, welche du zerbrochen hast. Okay? Und Moshe hat das so getan und er kam dann hinab. Es gibt noch ganz, ganz viel hier zu besprechen, aber hier, das ist jetzt für uns wichtig. Und Gott sagte, ich schließe einen Bund. Neged kol amcha es eniflaot. Vor deinem Volk werde ich Wunder machen. Die nicht erschaffen wurden auf der ganzen Erde und unter allen Völkern. Das Volk wird das alles sehen. Du musst hüten, was ich dir hier sage. Da gibt es eine ganze Menge Mitzvot. Ja. Und am Ende des Kapitels. Nee, noch nicht, ein bisschen vor dem Ende. So, hier. Beim P, das heißt, wo wir, die Kapitel sind ja keine jüdischen Einteilungen, aber das ist eine jüdische Einteilung. Hier kommt eine neue Zeile, das ist eine neue Zeile, Ende von einem Abschnitt. Hier steht, Reshit Bikuriat Matcha, die Erstlingsfrüchte deiner Erde, deines Ackers. Tavi bet Hashem Elokecha sollst du bringen in das Haus des ewigen deines Gott Allmächtigen. Lotte vashel gdibacha levimo, du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und das haben wir in unserem ersten Shiur ausgelegt. Wie kommen wir von dem zu einem Verbot überhaupt Fleisch mit Milch zu kochen und zu verzehren? Also jetzt haben wir drei Quellen. Und die vierte Quelle, die haben wir auch schon gesehen. Ich erwähne sie nur. Ist bezüglich der Landwirtschaft. Also es gibt die landwirtschaftlichen Gesetze in Israel und das ist an verschiedenen Stellen in der Tora zu finden. Es ist nicht nur an einem Ort. Und das sind die vier Aspekte der Kaschrut. Also es ist nicht zentralisiert. Entsprechend ist es vernünftig zu akzeptieren, dass wir nicht einen Grund für alle Kaschrut-Gesetze finden können. Wir haben hier vier verschiedene Quellen, von dem eine Quelle sogar in weitere Teilquellen unterteilen ist. Das heißt, in verschiedenen Orten im Buch Vayikra, Bamidbar Dvarim. Aber wir können dennoch etwas zu einem Teil der Kaschrut sagen. In unserem Shiur zu Fleisch und Milch haben wir, also im ersten Shiur war das, haben wir erklärt, was für Gründe es für das Verbot, Fleisch mit Milch zu kochen und zu verzehren, geben könnte. Heute möchte ich auf Basis des Chumash eigentlich vorschlagen, dass wir einen Grund vorschlagen für die Aspekte der Kaschrut bezüglich der tierischen Produkte insgesamt. Warum haben wir uns daran zu halten, bestimmte Tiere ja zu verzehren und andere nicht? Und dafür werde ich jetzt eine Kleinigkeit machen, eine Sekunde. So, wo ist das Screenshare gegangen? So, habe ich da eine Übersetzung nicht. Okay, das werden wir so halten. Und nee, nicht das, sondern... Was sehen Sie jetzt? Sehen Sie jetzt mein...
Dann, ich sehe gar nichts.
Jetzt sehen Sie was?
Ah, jetzt sehe ich was, ja.
Jetzt nicht. Okay, also, dann muss ich das nur ein neues Share machen. Also erst ein Stop-Share. Jetzt machen wir einen neuen Share. Das hier. Okay. Jetzt hier sehen wir Wikipedia. Ich habe gesucht Parashot Sefer Vayikra. Aber eigentlich haben wir hier alle Parashot des Jahres. Wir konzentrieren uns auf diesem Buch, Vayikra. Vayikra, die Abschnitte, Vayikra, Zav, Shminit, Tazria, Metzurach, Remot, Kedoshim, Emor, Bar, Chukotai. Was ist das große Thema vom Buch Vayikra? Wie heißt es in der lateinischen Sprache? Leviticus. Das sind die Tempelgesetze. Ja? Das sind die Tempelgesetze, so, alle wissen das. Übrigens, erfunden haben das nicht die lateinisch sprechenden Leute, auch nicht die griechisch sprechenden Leute. Chazal haben das schon so bezeichnet, denn was ist der rabbinische Name von Sefer Vayikra? Birkat Kohanim. Torat Kohanim, sorry, Torat Kohanim. Die Lehre der Kohanim. Wie kommen wir dazu? Weil hier im Vayikra, da haben wir die Lehre der Opfer. Ich zeige mal, jetzt sehen Sie das nicht, also Sie werden mir glauben, weil immer Bildschirm zu wechseln geht nicht so leicht mit Zoom, ich muss noch lernen, wie. Aber Vayikra Tzav, dort haben wir die Liste von allen Opfern im Buch Vayikra, wie sie gebracht werden, also was für ein Tier man dafür aussondert und das wird dann im Beit HaMikdash gebracht. Und in Zav ist das Gleiche wiederholt von der Perspektive des Kohens, was er damit zu tun hat. Okay, also das hier ist Torat Kohanim, sehr, sehr klar. Vayikra und Zav. Mein Cursor, seht ihr oder nicht, wenn ich das so mache, dass es rumgeht? Ja, okay. Torat Kohanim, Vayikra und Zav. Shmini hat die Geschichte, das ganze Buch Vayikra hat nur drei Geschichten eigentlich. Drei oder vier. Es hat, je nach wie man zählen will, in Shmini gibt es zwei Geschichten. Die Geschichte der Einweihung des Stiftzeltes und damit auch des Todes der zwei Söhne Aarons. Ein oder zwei Geschichten, wie wir das lesen wollen. Dann gibt es eine Geschichte in Emor über zwei, die gestritten haben und der eine hat dann Gott gelästert. Und dann gibt es noch eine in die Geschichte von Mekoshesh. Also es gibt sehr wenige Geschichten in ganz Vayikra. Aber hier haben wir die Einweihung des Stiftzeltes. Okay, Torat Kohanim. Es gibt auch Gesetze dort. Es gibt die Geschichte, wie die zwei Söhne Aarons ein fremdes Feuer hineingebracht haben und dass sie nicht dürften und dafür umgekommen sind. Und dann gibt es die Mitzvah, Yain, Veshechar, Altesh, Ata, Uvanecha. Gott spricht zu Aaron und sagt ihm, er darf nicht... Er darf nicht Alkohol trinken, also insbesondere kein Wein, vor dem Tempeldienst oder während des Tempeldienstes. No drunk driving. Ja. Das ist ein Shmini. Okay, passt. Da gibt es komischerweise in Shmini noch einen Abschnitt zu koscher Ernährung. Das ist dort irgendwie verloren, aber okay. Tazria. Was ist Tazria? Da wird es ein bisschen komplexer. Es fängt an mit Ishaki Tazria Vialda Zachara. Eine Frau gebärt und dann ist sie rituell unrein. Das mit Torat Kohanim zu tun. Die Frau ist ja nicht zwingend eine Kohenet. Und überhaupt, die Frauen haben als Kohen kaum besondere Aufgaben gehabt. Nur, dass von bestimmten Opfern bestimmte Teile für die Kohanim reserviert waren. Und das haben, zum Teil haben Frauen auch das gegessen. Was eine wichtige Rolle spielt, aber ich meine, um das jetzt Torat Kohanim zu nennen, auch haben wir hier die Gesetze von Metzoraim. Wenn jemand diesen Aussatz entwickelt und dafür wieder rituell unrein wird, das spielt in Kohen eine Rolle, weil man musste, der Metzora musste seine Zarat, musste eigentlich sich die Zarat anschauen und deshalb gibt es eine Rolle für den Kohen. Dann Achremot fängt an mit dem Mitzvot, wie den besonderen Tempeldienst zu Yom Kippur durchzuführen. Und eingeführt wird mit Achremot Shnei Bnei Aaron, nach dem Tod der zwei Söhne Aarons. Das heißt, es wird hier von der Torah eine Brücke gebaut. Eine Brücke geschlagen von hier bis hier, von Achremot bis Shmini. Was an sich interessant ist, das gehört natürlich in Birkat in Torat Kohanim, also im Buch der Kohanim, aber interessanterweise gibt es dort auch einen verlorenen Kapitel, irregegangen, hat sich dort hineingeschleicht zu Sexualverbote. Die haben mit Kohanim eigentlich nichts zu tun. Kohanim haben auch besondere Sexualverbote, die stehen aber nicht hier. Die stehen hier in Emor. In Emor heißt es, dass Kohanim keine geschiedene Frauen heiraten dürfen. Und es gibt noch ein paar andere Halachot diesbezüglich mit dem Netto-Ergebnis, dass Kohanim auch bestimmte andere Frauen nicht heiraten dürfen. Aber hier nach Chemot und Kedoshim haben wir jeweils einen Kapitel zu Sexualverbote, die für alle gelten. Also was hat das mit Torat Kohanim zu tun? In Kedoshim ist es noch schlimmer, denn der Abschnitt Kedoshim fängt an mit Kedoshim Tiyu. Ihr sollt heilig sein. Ki Kadosh Ani, denn ich bin heilig, so sagt Gott. Und was erfolgt in Kedoshim? Drücken wir mal drauf und schauen wir. Was ist in Kedoshim? Ah, das ist jetzt Wikipedia-Artikel. Entschuldigung, ich will den Text haben. Wo haben wir? Der Text, Parshat Kedoshim. Wunderschön. Hier haben wir den. Nee, das funktioniert nicht. Dann Parshat Kedoshim. Hier. Haben wir auch. Mhm. Hallo? Ah. So. Ich mache das ein bisschen größer. Das geht hier. וידבר השם למשה אמור נאי וגשפח צו משה ונזקת דבר אל פלדת נישראל רדה צו גנצן גמיינשפט ישראל ואמרת עליהם זולצן זאגן קדושים תהיו, זיית הייליק כי קדוש אני השם אלוקיכם דן איש, דה איביגה, אוי הגבות על משתיגה בן הייליק איש, אמו ואביב תיראו ידה מנש צול זיינה מוטר וזיינה פאטר איר פרשטן ותשבתותי תשמורו ומיין שבת צולתי איינהלטן. Sind es etwa nur Kohanim, die Eltern ehren müssen? Nein, alle. Und Schabbat müssen nur die Kohanim halten? Nein, alle. Was hat das also mit Torat Kohanim zu tun? Altifnu elai lilim, ihr sollt keine Götzen dienen. Okay, das können wir vielleicht noch. Es heißt, die Vechitis Bechuse Vachshlamim Lashem, wenn ihr ein Opfer bringt, ein Friedensopfer zu Gott. Das, diese Zeile passt dort in Torat Kohanim. Aber zwei Zeilen. Aber dann, was machen wir damit? Lotasu Avel beim Mishpat, wenn man ein Gerichtsurteil fällen lässt, soll es ein gerechtes Urteil sein, nicht ein ungerechtes, also keine Ungerechtigkeiten tun. Lotisaf Nedal, man soll nicht, weder Lotadapnes Gadol, weder dem Armen noch dem Reichen versuchen, in seinem Vorteil das Urteil zu lenken. Was hat das mit Kohanim zu tun? Ja, noch. Nehmen wir einen anderen Fall, eine Sekunde. 19. Eine Sekunde. Ja. Lotikom, Lotitor, man soll sich nicht rachen untereinander. Werftal Rachkamocha, du sollst deinen Nächsten lieben. Tun nur die Kohanim einander lieben? Oder müssen. Nee, es ist für alle. Was hat das mit Torat Kohanim zu tun? Geh mal zurück hier. Emor, ja, das ist wiederum Torat Kohanim. Hier gibt es ganz, ganz viele Mitzvot, die mit den Kohanim zu tun haben, wen sie heiraten dürfen, wen sie nicht heiraten dürfen, was die Gesetze sind bezüglich mancher besonderen Nahrungsmittel, die geheiligt sind, die nur für Kohanim gemeint sind, manche Dinge im Mishkan, im Bet HaMikdash, okay. Was ist Bahau Mechukotai? Da lernen wir, zum Teil gibt es dort auch Aspekte, die mit dem Bet HaMikdash zu tun haben. Was ist, wenn jemand seinen Selbstwert verspricht? Er sagt, Erki Alai, meinen Selbstwert muss ich dem Heiligtum spenden. Okay, das hat so mit den Kohanim zu tun. Aber es gibt dort auch die Mitzvot von Shmita, Yovel, dass jedes siebte Jahr das Land nicht beackert und besät wird, hat doch mit Kohanim nichts zu tun. Ausgerechnet, das ist ja die Anti-Kohanim. Die Kohanim hatten weniger Land als alle anderen. Und was hat das hier zu suchen? Jovel, um Land zu, wenn man Land verkauft und dass es wieder zurückkommt zu den Menschen, zur Familie, der es gehörte, das ist wiederum etwas, das ausgerechnet ihr nicht bei Kohanim, sondern bei anderen vorkommt. Kohanim hatten viel weniger Land, die hatten nur die eigenen levitischen Städten. Also was ist der rote Faden, der all diese Paschiot vereint? Wenn wir den roten Faden finden, dann verstehen wir vielleicht auch, warum die Kaschrut hier ist. Der rote Faden, glaube ich, den finden wir hier. Machen wir mal größer. Das ist im Abschnitt Jitro, ja, und 19. Kapitel. Und hier haben wir einen ganz wichtigen Vers. Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoi kadosh. Diesen Vers habe ich schon verschiedene Malen in verschiedenen Shiurim ausgelegt. Ich will es jetzt nochmals machen, weil heute ein besonderer Aspekt nach vorne kommt. Nämlich, wir haben uns darauf, wir haben insbesondere das Wort Mamlechet betont und versucht, Kohanim auszulegen. Was wir in der Vergangenheit gesagt haben, ist, heilig, kadosh, ist ein Begriff, den wir quasi in allen Kulturen kennen. Natürlich streiten wir über, was heilig ist, und wie genau Heiligkeit zu definieren, aber mehr oder weniger verstehen wir alle intuitiv, was heilig bedeutet. Goy, ein Volk, das ist auch relativ einfach. Wir wissen, was ein Volk ist. Auch hier können wir mal streiten, was ist mit Leuten, die einen Doppelpass haben, wo es gesetzlich erlaubt ist. Was ist mit dualen und multiple Identitäten, weil wir gehören gleichzeitig verschiedenen Kreisen. Aber wir verstehen, was das Wort Goy bedeutet. Wir haben uns immer darauf besonders konzentriert, Mamlechet Kohanim, und was haben wir da gesagt? Wozu, was tun Kohanim in jeder Religion? Kohanim sind die Brückenbauer, die zwischen der Quelle der Transzendenz und einer Gemeinde überbrücken. Deshalb, ob es jetzt die jüdische Kohanim im Bet HaMikdash sind, wo es heißt, Kohane, diese Kohanim, Schluche Didan und Schluche Drachmananinhu, es gibt eine Frage im Talmud, ob sie vorwiegend unsere Vertreter sind oder die Vertreter Gottes. Wer hat sie ernannt? Tun wir sie quasi beauftragen? Natürlich ist das alles halachisch. Also am Ende hat Gott das beauftragt. Aber ist das in unserem Namen oder im Namen Gottes? Ja? Aber sie sind Vertreter. Sie stehen da in der Mitte, sie überbrücken. Lehavdil elef alfavdalot haben wir das Gleiche in allen anderen Religionen. In der katholischen Kirche hat der Priester eine bestimmte Aufgabe, nur er kann bestimmte Aspekten des Gebetes, der Messe durchführen. Ja, in anderen Religionen ist das auch so. Also das Kohanim, davon brauchen wir wenig. Und hier ist die Frage, wie brauchen wir ein ganzes Reich von Kohanim, Mamlechet Kohanim, ein ganzes Reich von Kohanim? Was können wir damit anfangen? Wenn alle Kohanim sind, das ist so wie diese Geschichte von Ben-Gurion, der bei Harry Truman zu Besuch war und er seufzte so und fragte ihn Harry Truman, warum seufzen Sie? Sagt er, es ist schwer, Präsident zu sein. Sagt er, Herr Ben-Gurion, wie viele Einwohner haben Sie in Ihrem Land? Sagt er, 600.000. Und dann sagt er, und wie viele Einwohner gibt es in den Vereinigten Staaten? Antwortet Ben-Gurion, 160 Millionen. Worauf Harry Truman sagte, und Sie finden es schwer, Präsident zu sein. Und Ben-Gurion erwidert, sagte, aber wie viele Präsidenten haben Sie bei Ihnen im Land? Sagte einer. Sagte, bei uns gibt es 600.000 Präsidenten. Was tun wir mit 600.000 Kohanim? Millionen Kohanim. Ja, Mamlechet Kohanim, was machen wir damit? Sagt Rabbi Ovadia Sforno, wir haben Mamlacha aufzubauen in einer Modellgesellschaft und wir sind Priester für die Welt. Das heißt, jeder, der gerne wissen möchte, was die Tora, was Gott zu etwas zu sagen hat, kann sich an Juden wenden und wir sind da, um das anzubieten, Geistiges von der Tora, das die Menschheit fragt. Und insbesondere, das sagt der Rabbi Ovadia Yitzchok zwar nicht, aber das entnehmen wir aus anderen Quellen, geschieht unsere Beratung hauptsächlich nicht direkt, sondern indirekt, indem wir diese Mamlacha aufbauen. Wir bauen eine Modellgesellschaft und die Menschen können das abgucken. Übrigens, gerade jetzt, in dieser Zeit, wo wir mit Zoom lernen, weil wir alle in Isolation sind wegen des Coronaviruses, Israel war ja das Land außerhalb China, das sehr früh erkannt hat, dass man dass hier eine Pandemie kommt, dass wir hier die Sache sehr ernst nehmen müssen. Soeben las ich einen Artikel, wo es einem Team in Israel gelungen ist, auf nicht vorgesehene Art die Tests für das Coronavirus anzuwenden, damit viel größere Zahlenleuten getestet werden können. Das ist eigentlich ein mathematisches Modell. Sehr interessant. Mir geht es nicht um das eigentliche Modell, ja, sondern wiederum sehen wir, was geschieht, wenn wir eine Mamlacha sind und die ganze Welt schaut. Ja? Wir haben einen Staat, wir haben eine Gesellschaft und diese Gesellschaft soll nach den Werten der Tora geführt werden und so exportieren wir die jüdischen Werten. Der Historiker und Rabbiner Ken Spiro hat in seinem Buch World Perfect sehr schön dokumentiert, wie die Grundwerten der westlichen Gesellschaft alle eigentlich jüdische Werten sind, oder ein großer Teil davon sind jüdische Werten, die ja seit Jahrtausenden von uns praktiziert werden, die nur allmählich langsam in die Gesellschaft hineingedrängt sind. Und heute hat man schon vergessen, woher sie kommen, aber sie sind eigentlich von uns gekommen. Das ist Mamlechet Kohen. Das haben wir in der Vergangenheit gesagt. Und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. Weil gerade habe ich gesagt, dass alle Juden Kohanim sind. Ja, zwischen uns gibt es solche, die den Status von Kohen, Nachkommen von Aaron, haben. Aber insgesamt sind wir auch Kohanim. Wir sind ein Volk von Kohanim. Mamlechet Kohanim vegoi kadosh. Und das bringt uns zurück zum Buch Vayikra. Das Buch Vayikra ist tatsächlich Torat Kohanim. Nur was wir falsch verstanden haben, ist, das Buch Vayikra ist nicht das Buch für jene Juden, die unter Juden als Kohanim gelten, sondern es ist das Buch des Volkes, das ein Volk von Kohanim ist. Am Anfang sprechen wir vom Tempeldienst, Vayikra, Zav, von jenen Leuten, die unter uns Kohanim heißen. Aber dann, in Shmini, nach der Einweihung des Mishkans, lernen wir von der Kashrut. Warum lernen wir von der Kashrut? Eben weil wir hier sagen wollen, lernen wollen, dass die Tempelgedanken, die Heiligkeitsgedanken, was tun die Kohanim im Mishkan? Sie bereiten sich vor, sie müssen rituell rein sein. Und was tun sie eigentlich? Kohanim ochlim ubalim mit kaprim, die Kohanim essen. Ja, sie schlachten die Opfer, das auch nicht Kohanim tun dürften. Sie haben das Blut dann auf dem Altar gespritzt und sie haben Teile der Opfer auf dem Altar verbrannt und sie haben noch Weihrauch angezündet und sie haben noch die Menorah angezündet und sie haben die Schaubrot organisiert, es gab die Mehlopfer. Aber ein sehr wesentlicher Teil war Kohanim ochlim, die Kohanim essen. Ubalime mit Kaprim und die das Opfer gebracht haben, bekommen damit die Sühne. Und hier im Abschnitt Shmini entdecken wir, dass aber jeder besonderes Essen hat, weil unser Zuhause ein Tempel ist. Unser Zuhause ist ein heiliger Ort, im Einklang mit was wir gestern im Shur auch im Parsha Shur gelernt haben. Unser Zuhause ist ein besonderer Ort, wo die Heiligkeit auch mit den Speisen ausgelebt wird. Für Bet HaMikdash gibt es eine besondere Art, wie die Tiere umzubringen, die Shchita. Sie ist aber gilt nicht nur im Bet HaMikdash, sie gilt auch für das Essen zu Hause. Ja? Damit an, dass die Frauen rituell rein zu sein haben. Weil Mamlechet Kohanim und Goy Kadosh sind nicht nur die Männer und die Frauen. Alle sind davon betroffen. Das ist, deshalb kommt Tazria und Mazura, die Geschichte, wie man rituell rein zu sein hat. Was ist, wenn jemand eben wegen Zorat nicht rituell rein ist und wie wieder rein zu werden? Acharemot, dann haben wir wieder Tempeldienst. Wir springen zurück. Wir springen zurück zum heiligsten Moment im Jahr. Was ist der heiligste Moment? Yom Kippur. Die zwei Söhne Aarons, so scheint es, das ist die Verbindung Acharemot, die zwei Söhne Aarons wollten Yom Kippur jederzeit beleben können. Sie wollen bestimmen, wann Yom Kippur ist. Sie wollen bestimmen, ja, wann Gott ihre besonderen Fragen zu beantwortet haben. Das ist Esh Zara. Esh Zara ist sehr nah bei Avodah Zara. Ja? Das ist auch ein bisschen ähnlich zu Sünde mit dem goldenen Kalb, wo der Mensch versucht zu bestimmen, wie Gott zu handeln hat, statt dass der Mensch sich fügt. Aber Achremot sagen wir, nee, nee. Es gibt aber einmal im Jahr, wo der Kohen Gadol unter Berücksichtigung vieler Regeln einen Tempeldienst durchzuführen hat. Und was kommt unmittelbar nachher? Die Sexualgesetze. Warum? Weil wir sagen, dass die Heiligkeit, die persönliche Heiligkeit, nicht vom sexuellen Verhalten zu trennen ist. Die Kohanim haben, wie in Parshat Emor, bestimmte Gesetze bezüglich der Sexualität, aber alle haben in Parshat Achremot und Kedoshim Gesetze bezüglich der Sexualität. Die Kohanim haben es ein bisschen strenger. Sie haben strengere Reinheitsgesetze, sie haben strengere Nahrungsgesetze, weil sie das Opferfleisch essen und Dinge berücksichtigen müssen, die andere nicht zu berücksichtigen haben, oder Truma, wenn sie die Hebe konsumieren. Die Kohanim sind immer ein bisschen strenger, aber wir alle sind in diesem Boot, weil wir sind alle Kohanim. Und deshalb kann man in einem Abschnitt Emor sowohl ganz viele Halachot zu Kohanim und zum Beit HaMikdash haben, als auch gewisse landwirtschaftliche Gesetze, die wir, wir haben ganz wichtige Halachot zu landwirtschaftlichen Gesetze hier und hier, ja, die kommen, in Kedoshim haben wir Ehrlichkeitsgesetze, weil Heiligkeit von Ehrlichkeit nicht zu trennen ist, weil am Ende das Ziel ist, dass wir solche Kohanim sind, die nicht getrennt vom Leben, vom Alltag leben, sondern umgekehrt. Wir führen eine heilige Gesellschaft. Mamlechet Kohanim. Und dafür sind wir alle in diesem Team. Und nicht nur, wenn wir die Synagogen besuchen, sondern im Alltag. Die Ehrlichkeit, die Küche, das Bett, all diesen Dingen sind heilig. Und so auch deshalb, ja, diese Heiligkeit erzielt Mitgefühl, Mitleid, Mitgefühl, Unterstützung für die Schwachen der Gesellschaft. Und das finden wir im Abschnitt Kedoshim ein bisschen mehr, insbesondere Behar, Bechokotai, Behar, wenn wir von Shemitah sprechen. Die Gesetze von Shemitah und Yovel erzielen zum Teil auch, dass die Schwachen in der Gesellschaft ein Reset bekommen. Jede 7 Jahre gibt es das Begriff von Shemitat Ksafim. Wir haben heutzutage Verordnungen, um das zu umgehen, weil wir eben nicht mehr in einer agrarischen, sondern in einer finanziellen Gesellschaft leben, in welche diese Gesetze manchmal Auswirkungen haben, die nicht diese sind, die erzielt waren. Dann haben wir eine technische Lösung, die heißt Prosbol. Aber im Allgemeinen gehen alle Juden untereinander jede 7 Jahre bankrott, weil man nach Ablauf des Schmitterjahres die Schulden nicht mehr einfordern darf. Damit bekommen die Leute, die in einer Zwickmühle sind und sie kommen nicht mehr daraus, sie können ihre Schulden nicht mehr zahlen, wieder heraus. Jede 50 Jahre gibt es einen größeren Reset, wo das Land, das verkauft wurde, zurück zu den ursprünglichen Familien geht. Und so hat jeder die Chance, sich wieder aufzubauen. Das heißt, eigentlich der rote Faden von Vayikra bis Bechukotai ist, wie ein Mamlechet Kohanim und Goy Kadosh zu sein. Wir wollen eine ganze Gesellschaft aufbauen. Diese Gesellschaft braucht Wohltätigkeit. Diese Gesellschaft braucht Ehrlichkeit. Diese Gesellschaft braucht Gerichtshöfe. Diese Gesellschaft braucht auch klassische Heiligkeit. Es gibt Beit HaMikdash und auch das Zuhause. Und wir halten Kosher, ja, weil wir alle Kohanim sind. Nicht, weil es besser schmeckt, nicht, weil es gesünder ist, sondern damit leben wir auf einer heiligeren Ebene. Und das ist unsere Aufgabe. Das war natürlich eine sehr schöne Auslegung. Ich habe mich hier bedienen können von dieser Tafel von Wikipedia. Aber sage ich etwas Sinnvolles oder habe ich etwas einfach Schönes erfunden? Ich zeige mal, was in der Tora steht. Also, in der Tora, wir sind hier in Shemot. Ich will zu Vayikra, 11. Kapitel. Am Ende des ganzen Kapitels zu koscheren und nicht koscheren Lebewesen heißt es so: Ki ani Hashem Elokechem, ich bin der Ewige, euer Gott Allmächtige. Vit kadishtem, ihr sollt euch heiligen. Vitem kadoshim, ihr sollt heilig sein. Ki kadosh ani, denn ich bin heilig. Ki ani Hashem, denn ich bin der Ewige. Hamale etchem meretz Mitzrayim, der euch aus Ägypten hinaufführt, liot lachem lokim, euer Gott zu sein. Vitem kedoshim, ihr sollt heilig sein, ki kadosh ani, denn ich bin heilig. Zot Torat HaBeima Va'Of, uchol nefesh ha'chaya romeset b'mayim, uchol nefesh ha'shoretzet al aretz. Zot Torat, das ist die Lehre von HaBeima, den Säugetieren, Va'Of und das Geflügel. Und jede lebendige Seele, also nicht von Menschen. Haromeset mamaim, das im Wasser kriecht und sich fortbewegt. Und auch für alles, was auf Erden kriecht. Lehavdil zu unterscheiden, zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Und wenn Achaya nechelet, zwischen dem Tier, das gegessen wird, und wenn Achaya aschalote achel, und dem Tier, das nicht gegessen wird. Die Tora sagt doch ausdrücklich, was ist der Grund, dass wir Koscher zu halten haben? Damit wir heilig sind. Das Ziel ist die Heiligkeit. Und weshalb? Weil wir eben Mamlechet Kohanim und Goy Kadosh sind. Das Letzte steht zwar nicht hier, aber das können wir ableiten, wie ich es gezeigt habe. Und das erlaubt uns jetzt, ein neues Thema anzuschauen. Und das Thema ist Laborfleisch. Übrigens nicht nur Laborfleisch, sondern auch Substituten verschiedener Art. Ich habe schon erzählt, wie ich mal am Shabbat eingeladen war, schon 23 Jahren, und ich war der Einzige, der praktizierend in einer orthodoxen Familie geboren wurde. Alle anderen haben diesen Weg als Erwachsene gewählt. Und wie wir am Shabbos-Mahlzeit zu Salat kamen, dann sagte jemand, warte, du musst das probieren und holt mir Kosher Bacon Bits. Und tut das auf der Salat und fragt mir nur, wie schmeckt es? Und ich esse das. Ich sage, naja, es schmeckt ein bisschen gesalzene Zwiebel. Und die schauen mich alle an, sagen mir, you can't understand. Die haben Assoziationen mit, was sie früher kannten. Und sie finden etwas Besonderes in dieser Substitut. Aber für uns ist die Frage natürlich, darf man solche Substituten haben? Ich meine damit nicht nur praktische Substituten, die wir halachisch schon besprochen haben. Was ist mit Sojamilch? Darf man das mit Fleisch haben? Sondern was ist mit Substituten für nicht koschere Nahrungsmittel? Da gibt es eine Geschichte in der Gemara. Habe ich diese hier? Eine Sekunde. Nee, die muss ich hier rausholen. Eine Sekunde. Das kommt hier. Das werde ich so finden, hoffe ich. Hier ist die Mara. Cholin 109b. hier. Hier ist die Geschichte. Amra le Yalta le Rav Nachman. Yalta war die Frau von Rav Nachman. Rav Nachman war an sich ein wichtiger Dayan. Seine Frau war eine wichtige Frau und auch eine gebildete. Wo ist das gegangen? Ist gesprungen.
Hier. In der 110.
Hier. Amra le Yalta le Rav Nachman. Sie sagte dem Rav Nachman, Mechte, es ist doch so. Kol der Asarlan Rachmana, alles, was der liebe Gott uns verboten hat, Sharalan Kavate hat uns etwas Ähnliches erlaubt, also dass eine ähnliche Erfahrung gibt. Asarlanu Dama, er hat uns Blut verboten, aber Sharalanu Kavda, wir dürfen Leber essen, obwohl das sehr blutreich ist. Man muss es zwar auf eine bestimmte Art vorbereiten, aber geschmacklich ist es vom Blut sehr beeinflusst, soll ich mal sagen. Nida, ja, man darf nicht, ein Paar darf keinen Verkehr haben, wenn die Frau in der Nida ist. Dam Tohar, das ist jetzt etwas, das halachisch heutzutage jetzt nicht so besonders relevant ist, aber es gibt Situationen, wo wir zwischen verschiedenen Blutungen unterscheiden können. Um mal zu sagen, na, in diesem Fall ist es dann Tahor. Da darf das Paar Verkehr haben. Chalav Beima, ja, Chalav Beima, Entschuldigung. Das Fett, das dichte, feste Fett vom Rind, vom Schaf und von der Ziege, also von zahmen Tieren, das strengstens verboten ist, Isur Karet, Chelef Chaya. Aber das dichte, feste Fett von einem wilden, koscheren Tier darf man essen, zum Beispiel vom Reh, Chazir, was ist mit der Schwein, dürfen wir nicht essen. Aber Mocha, de Shibuta, Mocha, de Shibuta. Es gibt das Gehirn vom Shibuta-Fisch, das einen ähnlichen Geschmack haben soll. Geruta, ja, das ist auch so ein gewisses Lebewesen im Wasser, das nicht koscher ist. Lishna de Kavra, da kann man die Zunge von einem bestimmten Fisch essen, das einen ähnlichen Geschmack hat. Eshet Ish, man darf nicht mit einer Frau, also ein Mann darf nicht mit einer Frau sein, die eben mit einem anderen verheiratet ist. Bezüglich einer Frau darf nicht mit einem Mann schlafen, die nicht ihr Mann ist. Also insbesondere, wenn sie jetzt verheiratet ist. Grusha, Bechayebala, aber was ist, wenn die Frau geschieden ist und ihr Mann, ihr erster Mann lebt noch, hindert das sie nicht daran, dass sie eine neue Beziehung haben soll. Sie wird neu heiraten. Eschet Ach, man darf nicht mit der Schwägerin heiraten. Aber es gibt die Ausnahme von ihr. Wenn die Schwäge von Yibum, wenn der Schwager verstorben ist und der Bruder vom Mann verstorben ist. Nee. Ein Mann ist verstorben und er hatte keine Kinder, war verheiratet und sein Bruder, jetzt habe ich es richtig gesagt, sein Bruder heiratet dann seine Schwägerin oder sie machen Chalitza. Aber hier sprechen wir von, wie diese Beziehung entstehen darf. Kutit, ja, man darf nicht, ein Mann darf nicht eine nichtjüdische Frau, ein jüdischer Mann darf nicht eine nichtjüdische Frau heiraten. Ihr Vater, es gibt aber in Kriegssituationen, kann es eine Ausnahme geben. Deshalb sagt sie, Beinan lemechal bischa bechalba, ich möchte essen Fleisch mit Milch. Die waren gerade beim Metzger, Amarlu Rav Nachman etapche, dann sagt, sie waren auf dem Markt und Rav Nachman spricht die Metzger an und sagt, Zvikula Kachle, reiche ihr, bitte bereite ihr vor einen Euter. Okay? Das ist jetzt die Gemara. Schöne Geschichte. Was Sie hier sehen, ist, dass Substituten nicht verboten sind. So können wir koscher Bacon-Bits haben. Wir können auch als Substitut, in den Läden gibt es Surimi. Ja, es gibt koscheres Äquivalent zu Krabbfleisch. Hat mit Grab gar nichts zu tun. Es ist eigentlich gemahlener Fisch. Aber es soll einen ähnlichen Geschmack haben. Und so weiter. Ich erinnere mich es wird in Basel noch bis heute, glaube ich, die Geschichte erzählt, wie mal der Metzger einen Skandal verursacht hat, wenn er ein Aushangsschild, bemalt hat, koschere Kalbsschinken. Aber an sich ist es koscher. Und so kommen wir zu Laborfleisch. Der Grund für Kashrut ist nicht der Geschmack. Der Grund für Kashrut ist erst nicht die Gesundheit, aber das hat jetzt nichts daran zu tun. Laborfleisch dürfte gesünder sein als manche anderes Fleisch, wenn es schon so weit sein wird. Der Grund für Kashrut ist eben die Heiligkeit. Und deshalb ist die Frage, können wir uns vorstellen, dass Fleisch im Labor vorbereitet ist und so könnte das koscher sein. Und da gibt es verschiedene Fragen und ich werde sie sehr schnell besprechen, ohne die Quellen ausführlich zu dokumentieren. Wenn wir mal einen anderen Shiur speziell zu Laborfleisch machen, dann können wir uns die Quellen anschauen. Was sind die, woher kommt, wer hat Laborfleisch eigentlich erfunden? Ja, das war eigentlich interessanterweise in Touro College. Wo ist das gegangen? Hier? Also, es ist 2002. As part of a NASA-funded experiment to find a portable source of animal protein for astronauts, Touro College biology professor Maurice Benjaminson and James Gilchrist sliced a bit of muscle from the abdomen of a goldfish and set it in a saline solution enriched with fetal calf serum. Over several weeks, the muscle grew about 15%. Another muscle growing in a maitake mushroom solution did almost as well. Also das ist jetzt die Geschichte. Das ist ganz interessant. Touro College ist ein jüdischer, orthodoxer College in New York, das auch Standorte ein bisschen überall hat, auch in Europa sogar. Und ein Professor von dort hat dann 2002 angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Dann hat sich die Sache entwickelt und ich habe diesen Artikel in 2009 geschrieben, also mittlerweile ist es veraltet, aber was sich nicht geändert hat, sind die Fragen. Und deshalb nutze ich das als Basis. Die Fragen sind die folgenden fünf Fragen. Wir haben jetzt gesehen, er hat ein Stück Goldfischmuskel direkt aus dem Goldfisch geschnitten. Was ist, wenn es Fleisch ist? Fleisch, das von einem lebendigen Tier abgeschnitten wird, ist ein Problem. Und was ist jetzt, wenn man nicht einen Steak rausschneidet, sondern nur eine kleine Biopsie macht? Das ist eine Frage. Das ist how the culture was harvested. Übrigens, ist die Kultur, sind die ersten Zellen wichtig oder nicht? Kann man sich vorstellen, dass das Schwein jetzt koscher wird, wenn ich eine Zelle von einer Schweinstammzelle nehme und da ist eine koschere Lösung entwickle? Das ist eine gute Frage. Ich war bei einem Shiur von Rav Asher Weiss, wo er absolut dagegen war. Für ihn war es sehr klar, obwohl in der Halacha wir normalerweise nur sichtbare Dinge betrachten, dass es nicht vernünftig ist zu sagen, dass ich keine Deutung dem verleihe, dass ich nicht sehen kann, wenn ich mit Absicht diese Zelle nehme und züchte. Ja? Also sollte jetzt etwas, wenn ich zum Beispiel Salat esse, dann muss ich nicht mit einem Mikroskop schauen, ob da gewisse ganz, ganz kleine Lebewesen auf dem Blatt sind, die mit dem nackten Auge nicht zu sehen sind. Es reicht, dass ich eine Kontrolle durchführe für Dinge, die ich sehen kann. Interessant wäre, wenn wir mal einen Workshop dazu machen, was ist mit Dingen, die ich sehe, aber nicht leicht identifizieren kann. Ist jetzt nicht das Thema. Eine Zelle ist zu klein zu sehen, aber diese Zelle, diese Stammzelle habe ich absichtlich in diese Lösung hineingebracht, um es zu züchten. Also ist das jetzt bedeutend oder nicht? Aber Rav Asher Weiss sagt ja, andere sagen nicht, aber Rav Asher Weiss hat ein sehr starkes Argument. Das Dritte ist, wir haben gesehen, die haben dann diese Fischmuskel in einem Blutserumbad gelegt, um dort seine Nahrung zu bekommen. Und das ist jetzt wichtig. Wie ernähre ich die Zellen? Weil wenn ich die Zellen mit nicht koscherem ernähre, wieso kann ich behaupten, dass sie koscher sind? Das ist nicht wie ein Tier. Ich muss zum Beispiel nicht meine Hühner davon abhalten, Würmer zu essen. Warum nicht? Es ist ein lebendiges Huhn, es macht, was es will. Und außerdem ist es nicht nur Würmer, wir sagen dazu Seve Segorem. Es gibt verschiedene Quellen der Energie, die dieses kleines Hähnchen zu einem großen Hahn wachsen lassen. Und deshalb ist es erlaubt. Aber wenn ich aber eine Kultur im Labor habe, dann weiß ich ganz genau, was ich in diese Lösung hinein tue. Und das ist der Nahrungsboden, auf dem diese Muskelzellen sich entwickeln werden. Deshalb kann ich nicht ignorieren, was das Medium ist, mit dem ich diese Zellen ernähre. Und ich muss es betrachten als Kavush Kimvushal. Ich habe hier Nahrungsmittelzellen, die sind in einem Bad und das ist, als, weil sie lange drin bleiben, als ob ich das drin gekocht habe. Also die Kaschrut vom Medium ist sehr wichtig. Dann haben wir noch eine Frage. Nehmen wir an, wir haben eine koschere Quelle der Kultur. Ob wir jetzt sagen, eine Schweinezelle ist gut oder wir sagen, nee, es muss von einem koscheren Tier kommen. Es wurde ordentlich entnommen, als das Tier schon tot war, damit wir kein Problem haben von Basar Minachai, Fleisch, das von einem lebendigen Tier genommen wurde. Und wir ernähren das mit einem Medium, das koscher ist, dann ist die Frage, ist das Fleisch oder nicht? Von der Perspektive von Lotte Vashel Gdiba Chalev Imo, ist das wie Imo, ist das wie das Muttertier, ist das ein Tier oder nicht? Es ist eigentlich kein Tier, es ist nur daraus gezüchtet worden. Auch das ist eine Frage, die die großen Halachisten lösen werden müssen. Also das sind eigentlich die vier großen Fragen. Und diese Fragen existieren nur, weil eben die Gesetze der Kaschrut mit Heiligkeit zu tun haben und nicht mit Gesundheit, Geschmack, Kultur oder was weiß ich. Einzig entscheidend ist die Halacha. Und die Halacha, deshalb ist die Frage, ist das jetzt, passt das jetzt im größeren Modell oder nicht? Dann will ich noch zwei Dinge hinzufügen. Eine Sache zur genetischen Diversität, weil wenn wir schon über Wissenschaft und Labor sprechen, dann dürfen wir auch da etwas sagen. Aber erstens noch etwas anderes. Was wird sein, wenn wir jetzt Laborfleisch haben werden? Und es kommt. Es kommt auf den Regalen im nächsten Supermarkt. Es wird auch koscheres Laborfleisch geben. Es gibt eine israelische Firma, die heißt Alpha Farms, die vielleicht die Firma ist, die am weitesten fortgeschritten ist, um eigentliche Minute Steaks auf den Markt zu bringen. Das heißt, es ist dieser Firma gelungen, um nicht nur die Zellen zu züchten, sondern auch die Muskelstruktur. Das ist jetzt ganz wichtig, weil wir dann geschmacklich nicht nur Hamburger haben oder Wurst oder was weiß ich, sondern wir können auch andere Fleischzubereitungen haben. Eine Sache ist, was wird damit Schritta geschehen? Es stellt eine Gefahr dar. Nicht jeder will nur dieses Fleisch essen, aber es wird Leute geben, die sagen werden, ihr Juden braucht keine Schritta mehr. Also das ist an sich ein Problem. Und nicht jeder kann gezwungen werden, Laborfleisch zu essen. Außerdem haben wir eine interessante Möglichkeit. Zur Zeit von Beit HaMikdash hat man nicht so viel Fleisch gegessen wie heute. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der wir viel, viel, viel zu viel Fleisch essen. Wir können es uns leisten. Allerdings bringt das gewisse Umweltprobleme mit. Rinder machen einen wesentlichen Beitrag zu Greenhouse-Gas.
Erderwärmung. Was? Treibhausgase.
Ah, Treibhausgase, genau. Es gibt da auch die Fragen. Ethischerweise ist das so, Massentierhaltung ist an sich erlaubt. Es gibt viele Dinge, die nicht von Halacha, die nicht zwingend als Zar Bali Chaim gelten. Zar Bali Chaim ist nicht jeder Schmerz, der Tieren zugebracht wird, sondern unnötiger Schmerz. Nur wenn wir reicher werden, wir können uns leisten, die Tiere besser zu halten, und wir sind mittlerweile reicher geworden, ist es noch immer angemessen, dass wir so eine Art Massentierhaltung führen? Oder macht es uns eigentlich zu gefühlslose Menschen? Und in diesem Fall sollen wir vielleicht ein bisschen mehr investieren, um die Tiere ein bisschen besser zu behandeln. Nicht, weil es schlecht war, weil es böse war, was wir letztes Jahr den Tieren angetan haben. Nee, letztes Jahr war das legitim. Sondern weil wir uns erlauben können, moralisch uns weiterzuentwickeln und edler zu werden. In dieser Hinsicht denke ich darüber nach, wann haben die Leute Fleisch gegessen? Man durfte zwar auch einfach Fleisch schächten, aber in Wirklichkeit haben die Menschen Yom Tov Fleisch gehabt. Man hat nicht jeden Schabbes Rind gehabt. Man konnte sich das nicht leisten. Wer hatte so viel Rinder? Die ganz reiche Menschen, ja. Aber alle anderen nicht. Bezüglich der Mitzvah, dass man Korban Pesach grillen soll. Al tochlu mimenu nau vashel mavushal b'mayim kim tzli esh. Roshu al kra'av al kirbo. Das ist ein Vers in Parashat Bo, in Buch Shmot. Erklärt der Sefer HaChinuch, das Buch der Erziehung, also das Gründe für die Mitzvot gibt. Was für Gründe kann es für diese Mitzvah geben, sagt er, an dieser Stelle, wenn wir den Seder feiern und wir essen vom Pesachopfer, wollen wir echt wie Aristokraten sein, wie Menschen, die genug zu essen haben, dass sie A, sich leisten können, dass das Fleisch lange vorbereitet wird. Leute, die sehr hart arbeiten und keine Freizeit haben, können sich nicht leisten, um komplexes Essen vorzubereiten. Und zweitens, überhaupt, das ist die Art, das ist geschmackvoller, wie reiche Menschen sich das aufdienen. Interessant ist, dass was eine der Dinge, die dem gegrillten Fleisch seinen besonderen Geschmack gibt, ist, dass es einen riesigen Gewichtsverlust gibt. Wenn wir Fleisch kochen, dann gibt es sehr viel Flüssigkeit, allerdings ist der Geschmack dann ein bisschen fade. Wenn wir Fleisch braten, dann haben wir weniger Flüssigkeit oder gar keine irgendwann. Und es zieht sich zusammen, aber hat ein Konzentrat von Geschmack, das noch karamellisiert wird unter der Hitze und so weiter. Das ist das Essen von Ben-Hurim. Ja, das war für Korban Pesach. Aber haben die Menschen das jede Woche sich leisten können? Nein. Und so ist rausgekommen, dass es gibt auch, man kann das auch analysieren im Abschnitt Mishpatim und Kittisa, welche Mitzvah mit welchem Fest, Wallfahrtfest verbunden ist und entdeckt dabei eigentlich, dass das war ein Programm. Was kann ich jetzt essen? Und die Korbanot zu essen war eine große Sache. Und zwischendurch hat man manchmal so Fleisch gegessen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt zu sowas zurückkommen, dass das kommt, wenn wir mit der Migdash gehen, dann haben wir eine richtige Schritte. Und zwischendurch aber kann das Laborfleisch, wenn es nicht mehr abscheulich ist und nicht mehr abstoßend, könnte das eine Lösung sein. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Also ich werde keinem vorschreiben jetzt, welches Gericht Sie lieben müssen. Manchmal tue ich das doch, aber nicht jetzt. Und bekanntlich sagt man, über Geschmack und Farben kann man nicht streiten. Aber da muss ich zufügen, außer wenn als die Menschen Unrecht haben. Ja? Also das ist jetzt, das Laborfleisch kann, wenn richtig eingesetzt, eigentlich sowohl umwelttechnisch als auch von der Perspektive von wie wir mit Schita leben wollen, ja, und wie wir das als Heiligkeit leben wollen, kann es eigentlich ganz schön. Im Geiste der Tora sein, was haben. Allerdings befürchte ich, für all jene Arten Fleisch, die es nicht als Laborfleisch geben wird, und für all jene Leute, die eben kein Laborfleisch wollen, dass das einen riesigen Druck auf Schritte ausüben wird und das wird negativ sein, das wird schrecklich sein. So, und jetzt noch eine letzte Sache zu genetischer Diversität. Nur einfach, weil es interessant ist. Wissen Sie, dass bei Züchttieren man sehr wenig genetische Diversität hat. Die zum Beispiel, damit wir Eier haben, brauchen wir weibliche Hühner. Ja? Und, aber wir müssen ja auch Hühner haben. Das heißt, wir müssen sie auch züchten. Da kommen die männlichen Hühner im Spiel. Aber ganz wenig davon. Das Resultat ist, dass wir eine Monokultur haben mit vielen Erkrankungen. Und das hat auch für die Kaschrut Auswirkungen. Ich hoffe, mit diesem Argument, den ich jetzt gebracht habe, zu zeigen, dass eigentlich die Interesse der Tierschützer, der genetischen Diversitätsschützer und der Kaschrut Hand in Hand gehen. Und es ist nicht nötig, dass die Menschen Feinde der Schritta werden. Für diesen einen Moment so viel zu verlieren, wenn wir eigentlich ganz gute Alliierten voneinander sein können. Weil am Ende wollen wir eine schöne Welt, in der wir die Heiligkeit leben können und in der wir uns, wie heißt das, edel benehmen. Also es könnte alles passen, wenn die Menschen noch ein bisschen guten Willen haben. Leider fehlt der gute Willen manchmal. So, und damit möchte ich jetzt, wenn es Fragen gibt, die Fragen entgegennehmen. Und ja, danke, dass Sie dabei waren für diese ganze Reihe.
Schreier, danke schön, ja.
Okay. Also dann Bruchim Tio und ich grüße alle. Ich wünsche, seien Sie alle gesund.
Ja.
Und